Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Es ist ja, wenn man ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk bekommen hat, mein lieber Anchorman, dann ändern sich auch die Kaufgewohnheiten. Du ahnst es, wenn ich jetzt in Österreich in irgendeinen Supermarkt reingehe, wo renne ich als allererstes hin?
Wahrscheinlich nicht ans Gemüseregal, sondern eher an das zuckerschwangere mit diesem, was ist das eigentlich für eine Farbe? Rosa, orange, besonders farbigen Mannerregal.
Na, es ist rosa natürlich.
Was ist das für eine Farbe?
Es ist Pickelrosa, es ist Zuckerrosa.
Ist das ein reines Rosa? Ist der nicht so ein bisschen so orange-stichig?
Nee. Also das ist ein reines
Rosa. Ich habe schon so lange keinen Manner mehr gehabt.
Ja, warum? Weil du ständig on the road bist, statt dass du endlich mal wieder in den ehemaligen Studios vorbeischaust. Ach, der Schnittomat, ich hätte ihn dauernd befüllen müssen, wenn es das damals schon gegeben hätte, in den alten David Alaba Studios. Verrückt.
Kannst du aber dir sowas von sicher sein, mein schmaler Freund? Es wäre wirklich so. Und insofern bin ich fast froh, dass es ihn da nicht gab. Wir hätten schon fast Gehörsturz, weil es ständig klingeln würde.
Ja, das ist wahr. Ich habe jetzt wieder zugeschlagen. Ich bin am Mittwochnachmittag nach Österreich gefahren und habe diesmal 6 Packungen, weil ich kannte das davor nicht, Manna Snacks gekauft, die in der richtigen Größe sind, und 4 Packungen im klassischen Format. Ich denke, man darf die Klassiker nicht vergessen.
Darf man nicht, aber jetzt ganz ehrlich, das Manna Snacks, das ist der Burner.
Ja, das ist
also
wahr.
Diese Cornflakes, die da drin sind, die das Ganze so ein bisschen aufknuspern, die kommen schon genau richtig. Weil dadurch, ich finde, die täuschen so ein bisschen drüber hinweg, das ist ja ein purer Zuckerwürfel eigentlich, das normale Manna. Und ich finde, mit diesen Cornflakes knuspert man so ein bisschen über den Zucker hinweg ab und zu.
So großartig. Du hast jetzt gerade für mich ein Wort kreiert, das ich noch nicht kannte, nämlich aufknuspern.
Aber es ist doch, also wenn das irgendwas passt, dann ist es diese Metamorphose des Mannas zum Manna-Snack.
Das ist großartig. So, ich stehe heute unter immensem Druck, Markus. Also nicht heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, sondern heute zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, weil ich soll die Sendung mit Renner für Sonntag moderieren. Es geht darum, um die Kandidaten und für die International Tennis Hall of Fame, hätte ich fast gesagt. Nein, für die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich habe keine Ahnung, wer nominiert ist. Und ich frage mich halt auch, also letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht mit Renner und ich weiß gar nicht mehr, was die Antwort war. Aber das ist meine Frage an dich. Welche Hall of Fames würdest du ernst nehmen? Überhaupt? Also wenn du mal, also Cooperstown auf jeden Fall, oder?
Müsste man schon, ne? Es ist schon immer schwierig, aber zumindest der Vorteil einer Hall of Fame im Vergleich zu dem, was mir sonst so zuwider ist, dieses wer ist der Beste und so, ist ja, dass bei einer Hall of Fame auch aus einem Jahrgang im Normalfall, sagen wir mal, mindestens so eine Handvoll oder so grob, sagen wir mal, eine Handvoll Spieler es da reinschaffen oder reinschaffen können, vielleicht nicht mal müssen. Und das sorgt dann schon dafür, dass man schon wahrscheinlich das Gefühl dann hätte, ja, da sind auch die Richtigen drin. Und natürlich, eigentlich ist es schon cool, ne, wenn du dann eben auch irgendwelche Memorabilia, wie Jens Röber sagen würde,
natürlich,
von diesen Spielern da eben auch entdeckst. Aber ja, Cooperstown, klar.
Also Cooperstown, nur für die es nicht wissen, Cooperstown im Bundesstaat in New York, dort gibt es die Hall of Fame der Major League Baseball.
Und ich bin jetzt ehrlich gesagt komplett überfahren. Es gibt eigentlich nur noch eine zweite, die mich interessieren würde. Das wäre die der NBA. Und ich stehe gerade sowas von, also A, an der roten Ampel und B, auf dem Schlauch.
Ich weiß auch nicht,
wo ist die NBA Hall of Fame? Wäre da auch irgendwo in der Nähe. Die hat doch auch ein... Ah, das ist total peinlich. Das hätte ich gar nicht anschneiden dürfen. Aber es ist so.
Ja, aber ich habe es ja angeschnitten, das Thema. Es muss ja nicht peinlich sein. Ich staube mal gleich. NBA Hall of Fame is located in... Naismith Memorial Hall of Fame, die bekannteste Ruhmeshalle des Basketballs. Aber wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sie ist in Springfield, Massachusetts.
Illinois. Massachusetts. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Aber immerhin, ja, da oben, da wurde ja Basketball angeblich doch auch erfunden. Ist es nicht so grob gewesen? Aber da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, glaube ich, in das Thema.
Also da müssen
Weil da ist das Wissen nicht mal halb verfügbar.
Ja, so, also es gibt natürlich auch noch die NFL Hall of Fame in Canton im Bundesstaat Ohio. Da wäre ich vielleicht gerade noch drauf gekommen. Aber Es ist halt mittlerweile bei der, und ich bin ja klar der Aufhänger gesetzt, dass ich das mit Renner moderieren muss, aber früher mal hieß es doch 300 Home Runs oder 500 RBIs, aber 300 Home Runs bringen dich auf jeden Fall in die Hall of Fame. Wärest du, wir haben ja unser grandioses System eingeführt, wer nicht 34 Punkte am Ende einer Bundesliga-Spielzeit hat, muss absteigen. Wärest du dafür, dass du als Offensivspieler mindestens 300 Home Runs brauchst, um in die Hall of Fame zu kommen, oder hat dich das Ganze jetzt irgendwie schon inflationär nach oben entwickelt?
Ah, ich glaube, es gibt ja nach wie vor schon auch noch andere Qualitäten, gerade im Baseball, die man haben kann, die eben nichts mit Home Runs zu tun haben, wie zum Beispiel On-Base-Percentage, Steals, zum Beispiel, um eben so zwei wichtige zu nehmen, die auch vielleicht so ein bisschen dem klassischen Home-Run-Hitter entgegenstehen. Und ich würde schon sagen, dass es abgesehen von puren, nackten Home-Run-Zahlen auch noch was anderes im Offensivspiel des Baseballs geben sollte.
Ja, pass auf. Jetzt habe ich dich natürlich. Jetzt habe ich dich nicht aufs Glatteis geführt, aber das ist natürlich eine akademische Diskussion. Aber bei seinen regulären Anläufen haben es weder, bei ihren regulären Anläufen, haben es weder Barry Bonds noch Roger Clemens in die Hall of Fame geschafft. Sie könnten, wenn ich es richtig verstanden habe, noch durch das Veterans Committee reingewählt werden. Und wer das jetzt nicht weiß, wer sich nicht für Baseball interessiert, erstens, shame on you. Jeder sollte sich für Baseball interessieren. Aber Barry Bonds und Roger Clemens waren auf dem Höhepunkt der Doping-Geschichte in den USA, auch auf ihrem Höhepunkt. Genauso wie Mark McGwire und Sammy Sosa. Sammy Sosa hat es auch nicht geschafft. Aber Barry Bonds und Roger Clemens waren schon, bevor es ganz offensichtlich war, dass sie zu unerlaubten Mitteln greifen, die waren schon Hall of Famer. Und dieses Pharisäertum, diese Rechtschaffenheit der Voter, und es ist ja dann relativ knapp geworden. Ich glaube, Bonds hat an die 70% bekommen der Stimmen, aber das geht mir ein bisschen auf den Sack. Es ist ein Museum am Ende des Tages, und ich war in Pittsburgh großer Fan von Barry Bonds. Dann ist er mir schwer suspekt geworden in San Francisco, wie der Kopf immer größer geworden ist. Aber Anchorman, die gehören in die Hall of Fame.
Du weißt, es gibt manchmal ja nichts Schöneres und nichts Einfacheres.
Nichts Akademischeres.
Als ein voller Moralapostel zu sein. Ja, und toll. Zu sagen, die haben das Spiel betrogen, dann dürfen sie eigentlich nicht in die Hall of Fame. Die Frage ist, wer dürfte dann überhaupt noch? Und wer hat das Spiel nicht betrogen und so weiter? Das ist jetzt eine Frage, da fühle ich mich gerade in diesem Moment ethisch nicht gefestigt genug vielleicht, um tatsächlich da derjenige zu sein, der da irgendwie den Daumen hebt oder senkt. Weil also du musst ja schon sagen, also Hall of Fame sollte ja eben gerade die besten und größten und wichtigsten Diener des Spiels sozusagen ehren. Und wenn du aber dann Betrüger an diesem Spiel ehrst, dann geht das ja irgendwie so zuwider und geht dann in die andere Richtung. Also eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto eher würde ich tatsächlich sagen, sie dürften nicht rein.
Ist schwierig.
Aber dann ist es natürlich auch eine Frage des, der eine damals, den hat man halt nicht erwischt, weil der war einfach cleverer, und den anderen hat man erwischt, der hat sich irgendwie blöd angestellt, hatte blöde Berater oder war einfach vielleicht mal auch ein halbes Jahr zu spät dran mit irgendwas. Das ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Weil würdest du in der Bundesliga Hall of Fame zum Beispiel die Betrügermannschaft des Bundesliga-Skandals aus Bielefeld zum Beispiel, würdest du irgendwie da einen Spieler oder einen Funktionär oder sowas vermuten? Also klar, die haben damals auch nichts gerissen jetzt in dem Sinne, aber eigentlich ja nicht. Ne?
Ja, ist ganz, ganz schwierig. Jetzt pass mal auf, das ist ja Wahnsinn. Was möchte denn Renner da alles durchbesprechen? Da gibt es 800 Nominierte.
Also wie viele Seiten hat
seine Playlist?
Wie soll man das sagen? Ist das nur eine Playlist oder ist das auch an dich so eine Art, Inhaltsverzeichnis beziehungsweise Tagesordnungspunkte sozusagen? Ja, okay. Was umfasst das alles bei euch?
Also nach Einführung, Feststellung der Vollständigkeit, Absegnung des Protokolls vom letzten Mal gibt es noch
Beschlussfähigkeit.
Ja, Beschlussfähigkeit stimmt. Mit Top 5 beginnt es dann. Und ich lese mal ganz kurz vor. Beck, okay, schon mal gehört. Kenne ich wahrscheinlich auch ein paar Lieder von ihm. Pat Benatar, also für Pat Benatar fällt mir das eine Lied, das sie gehabt hat, nicht ein, aber ich weiß, ein Lied hat sie gehabt. Okay, Kate Bush steht hier auf der Liste, die ich zumindest habe. Vielleicht ist es eine komplett falsche Liste, aber bei Kate Bush sage ich okay.
Kate Bush ist überragend.
Ja, erinnere ich aber mich einfach an diese sehr prägnant.
Ja, Bernhard, war das nicht so ein One-Hit-Wonder, so mit ja, genau. Love is a Battlefield von der?
Möglich, ja. Und das ist, da gab es ja noch so eine, ein One-Hit-Wonder mit, aber da fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe sie bildlich vor mir. Also Kate Bush auf jeden Fall, die Stimme natürlich etwas, was einzigartig war. Dann gibt es eine Band namens Devo, noch nie gehört, ehrlicherweise, und das Shame on Me. Dann A View to a Kill. Immerhin haben sie mal einen Bond-Song gespielt, Duran Duran oder Duran Duran. Dann haben wir am vergangenen Sonntag, also wir haben es beide nicht gesehen, weil wir alt sind und früh ins Bett gegangen sind, aber Eminem, ich habe es dann einen Tag später gesehen, frage ich mich auch, what the fuck, ja, Eminem.
Ey, sorry, Eminem hat den Oscar gewonnen mal für die beste Filmmusik.
Ja, es ist schon möglich, aber ist das Rock'n'Roll? Das ist die Frage.
Oh, da bist du natürlich. Aber ist die Rock'n'Roll Hall of Fame nur auf Rock'n'Roll reduziert oder ist das nicht mittlerweile auch so weit geöffnet? Puh, das kann nur Andreas Renner beantworten.
Ja,
aber
ja.
Wenn Eminem natürlich nominiert ist, dann.
Ja, da muss sehen, was damit zu tun. Also übrigens, Auftrag an euch da draußen. Wenn ihr das jetzt hier hört, Aufnahme heute, 17 Uhr am Freitag, mit Renner. Eure Fragen, kritischen Anmerkungen. Jetzt, dann hätte ich noch als Nominee Eurythmics. Okay. Ja, Annie Lennox und Dave Stewart ist es, glaube ich, ihr. Übrigens, Dave Stewart, ja. Überragender Pitcher, auch für die Oakland A's, wenn ich mich nicht erinnere.
Ja, aber Dave Stewart, überragender Gitarrist eigentlich, aber definitiv natürlich auch kein Rock'n'Roller. Ja. Eurythmics auch vom Lifestyle her keine Rock'n'Roller.
Ja, Judas Priest,
da ging schon. Lifestyle muss da mit reingehen, ja. Eigentlich.
Ja, und dann Judas Priest. Das meinetwegen. Das ist für mich die... ich könnte zwar from the top of my head...
Hast du jemals ein Lied von denen gehört?
Nee, überhaupt nicht. Aber für mich sind sie absolut zu Recht nominiert für die Rock'n'Roll Hall of Fame.
Das stimmt.
Ja, Wahnsinn. Naja, ist schwierig. Es gibt doch auch eine Hall of Fame des deutschen Fußballs, oder? Steht die nicht in Frankfurt oder ist das nur das deutsche Fußball?
In Dortmund. Ich glaube, es ist ein Dortmund, oder? Oder ist in Dortmund nur das Fußballmuseum?
Ich glaube, das Fußballmuseum.
Aber ich glaube schon, dass auch.
Ist nicht das Fußballmuseum in Frankfurt? Das sind so viele Fragen.
wir sind, aber ich finde, wir sind wenigstens in unserer Ehrlichkeit entwaffnet. Also ja. Man kann uns wirklich nichts vorwerfen.
Oh, pass auf, es geht noch weiter. Ich denke mir schon. Es geht noch weiter mit Lionel Richie, für mich einer der ganz großen Rock'n'Roller unserer Zeit. Vor allem mit Hello, einer der großen Rock-Songs der letzten Jahre. Rage Against the Machine. Ja, oh ja, ja, okay, meinetwegen. Und dann, aber das ist natürlich der, ich meine, für mich ein Fixstarter. Im Grunde genommen der Derek Jeter unter den Nominiertinnen in diesem Fall für die Rock'n'Roll Hall of Fame. Es kann sein, dass die Liste komplett falsch ist, aber ich lese hier Dolly Parton. Was in Gottes Namen hat Dolly Parton, die eine Country-Sängerin ist, in der Rock'n'Roll Hall of Fame? Das sind so viele Fragen, die ich anrenne. Da bin ich jetzt schon ganz giddy.
Ich hätte noch eine Frage, wenn
Bitte.
Du die dazu schreiben möchtest, ganz unten auf Seite 57.
Ja?
Nach welchen Kriterien wird auch der Zeitpunkt
der
Wahl und der Einführung bestimmt? Also muss man da, muss die letzte Platte so und so weit her sein? Muss man so und so alt sein? Oder muss man so und so viele Platten rausgebracht haben und ist dann schon...
Ganz starke also Frage.
Eigentlich würde man ja sagen, das ist nach der aktiven Karriere,
ja.
Oder?
Ja.
Also so ist es ja bei Sportlern. Bei Rock'n'Rollern wäre es bei manchen dann schwierig, weil die hören ja erst auf, wenn sie sterben.
Ja.
Und deswegen, man mag das ja auch schon noch erleben eigentlich, wenn man da in die Hall of Fame reingebracht wird. Also das ist für mich ein ganz schwieriges Thema.
Ja, und manche der Beatles haben es ja nicht erlebt. Ich weiß nicht, wer von wem die Laudatio bekommen hat, ob es die Beatles von Mick Jagger waren oder umgekehrt die Stones von Paul McCartney. Wahrscheinlich keiner von beiden. Bringe ich wieder alles durcheinander. Dionne Warwick, ja, natürlich. Dionne oder Dionne? Also Warwick bin ich mir ziemlich sicher, aber Dionne oder Dionne, ich weiß es nicht. Aber
solange es nicht Celine Dion ist.
Ja, das ist wahr. Und Carly Simon lese ich hier auch noch. Das ist verrückt. Also so viele Leute, die hier New York Dolls, sagt mir gar nichts. With their seminal, gritty recordings and shambolic live performances, the New York Dolls made some of the most enduring and influential music in rock history. Oida! Das ist nicht
klingt einfach. Für mich eher wie so eine Stripper-Truppe, New York Dolls, oder?
Ja,
wenn
aber
ich das mal so sagen darf.
Das darfst du sagen. Ist natürlich unfassbar
Danke.
Sexistisch, aber die Pussycat Dolls, ja, die Pussycat Dolls sind ja nichts anderes. Und absolut. Die haben es herausgefordert. Übrigens, Pussycat Dolls noch ganz kurz. Hast du mitbekommen, was Daniil Medvedev im Halbfinale der Australian Open gegen Stefanos Tsitsipas zum Schiedsrichter gesagt hat?
Ah, ja. Das, er ist ein armer Hase, oder wie war das?
Nein, er hat gesagt, du bist wie eine kleine Katze.
Oder eine kleine Katze.
Little Cat, okay. Weil er nicht Pussy sagen wollte zu ihm. Großartig. Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit the one and only Hall of Famer, der Podcaster Jensen Huber.
Finde ich schon, dass ich da reingehöre. Also die Nummer 1 der German Podcasts ist für mich André Vogt. Also Dre wäre für mich der erste Inductee in die Hall of Fame. Und natürlich muss man Maxi, unseren lieben Freund Maxi Ost, auch mit reinnehmen. Aber wenn ich das sagen darf, und ich hoffe, ich sage das richtig, Max hat dann doch ein kleines bisschen nach uns angefahren, ist dafür 10-mal mindestens erfolgreicher. Also Max auch, aber in diesem Trio sehe ich mich. Ganz ehrlich.
Absolut.
Oder uns.
Absolut.
Nicht mich, sondern uns. Uns, wohlgemerkt. Wir waren nämlich schon 2005 im Herbst, und wenn ich uns sage, erste Sendung überhaupt, Michael Leopold und Michael Körner, dann Wolfi Fuß ist dazugekommen, Markus Gaub, und fernmündlich auch dann irgendwann noch Andreas Renner, dann haben wir das Ganze wieder zugetreten. Nicht zu vergessen Nina Wagner, die Nachrichten gesprochen hat. Ja, liebe Freunde, damals gab es noch Nachrichten. Das erste Spiel, das wir damals, als wir noch einen Wettpartner gehabt haben, folgendermaßen gehandicapt hätten, ist das Freitagabendspiel. Heute Abend, wenn ich Renner fertig gemacht habe in der Diskussion um die Rock'n'Roll Hall of Fame, trifft der erste FSV Mainz 05 auf Bayer Leverkusen. 3,2 die Quote, gäbe es für einen Heimsieg, 3,6 unentschieden, 2,2 für einen Auswärtssieg. Ja, Mainz in der Tabelle mit 31 Punkten, gar nicht mal so weit weg von einem Champions League Platz. Dort ist Leipzig ebenfalls mit 34 Punkten. Aber Markus, machen wir uns bitte überhaupt nichts vor. Bayer Leverkusen, für mich die Mannschaft der Stunde. Und das, obwohl ich den Namen ihres Trainers immer noch nicht aussprechen kann. Und der ist jetzt doch schon 9 Monate im Amt. Es macht Spaß, Leverkusen zuzuschauen. Und obwohl ich Dortmund eigentlich ganz lässig finde, würde es mir fast ein bisschen Spaß machen, wenn Leverkusen noch die Dortmund ein kleines bisschen ärgern würde. Bei Mainz dagegen, sage ich, die werden nicht absteigen. Sie werden aber auch dieses Spiel bestenfalls mit einem Unentschieden überstehen. Wie siehst du Mainz gegen Leverkusen?
Leverkusen ging ja zuletzt, ich glaube, waren das nicht 9 Tore in den letzten 2 Spielen, die sie da erzielt haben? Nee, und sogar dann nochmal 4 Tore gegen Stuttgart. Also die können im Moment gar nicht aufhören, Tore zu machen. Die machen, wie du schon sagst, richtig Spaß zuzuschauen. Die haben mal wieder das, was wir bei anderen Trainern auch immer mal so beobachtet haben bei den Leverkusenern, nämlich eine hohe Attraktivität, die sie da zeigen auf dem Feld und mit der sie uns begeistern, aber eben auch die gewisse Effektivität, dass sie eben auch daraus Tore machen. Ich sehe da auch gegen Mainz, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts anderes als einen Sieg der Leverkusener. Ich glaube nicht, dass es so ein deutliches Ding wird, wie wir das jetzt eben in den letzten Spielen hatten. Aber so mindestens 2 Tore Vorsprung würde ich den Leverkusenern schon geben.
Ja, müssen wir mal schauen, wie die Platzverhältnisse
sind. Muss er Diaby wird treffen, der ja, ich glaube, 10 Saisontore hat und zuletzt immer getroffen hat. Und eigentlich der ist, den man am wenigsten auf dem Konto hat. Aber Schick lässt schon ganz schön viel liegen im Moment, aber man merkt es nicht. Und das ist ja schon auch etwas, was sehr viel über die Mannschaft aussagt, finde ich.
Das ist eine absolut gute Nachricht. Seit 8 Bundesligaspielen gegen Mainz ungeschlagen. 7 Siege, 1 Unentschieden für Leverkusen. Die letzten 4 Bundesliga-Heimspiele allerdings Mainz allesamt gewonnen. Und wenn sie noch eins gewinnen, könnten sie den Vereinsrekord einstellen, der noch aus den Tagen und Jahren von Thomas Tuchel rührt. Nächstes Spiel, Samstag 15.30 Uhr. Toni Tomic sagt, gegen wen soll denn der VfB Stuttgart in Gottes Namen gewinnen? Bei allem Respekt natürlich. Wenn nicht gegen den VfL Bochum. Nur eines der letzten 16 Bundesligaspiele. Ich merke schon, die mächtige Hupe funktioniert auch jetzt nicht.
Naja, das ist ein anderes Thema. Darüber können wir gleich noch sprechen.
Ja, ja, eines der letzten 16 Pflichtspiele gegen Stuttgart gewonnen. Auf der anderen Seite hat Stuttgart gegen keinen anderen Bundesligisten einen so hohen Punkteschnitt, nämlich 1,78, und eine so geringe Niederlagenquote, nämlich 23%, wie gegen Bochum. Seit 18 Bundesligaspielen zu Hause ungeschlagen. Die Stuttgarter gegen Bochum, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. 2,15 übrigens wäre eine Quote für den Heimsieg, 3,4 unentschieden, 3,4 Auswärtssieg. Da kommen jetzt zwei Sachen aneinander, Markus. Zum einen, Bochum hat Bayern geschlagen, also da geht eigentlich genau nichts mehr die nächsten Wochen. Aber auf der anderen Seite sag ich, Stuttgart, sorry, schaut nicht gut aus. Also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl für Stuttgart. Ich glaube, bestenfalls ein Unentschieden.
Ja, ich glaube, dass Stuttgart aber gerade zuletzt auch gar nicht immer so schlecht gespielt hat, wie dann das Ergebnis war. Sie waren halt einfach, wenn man jetzt so will, nicht gut genug oder dann doch nicht so gut wie der Gegner, aber jetzt nicht pauschal, auch grottig oder gar schlecht. Und wie du sagst, also für mich eigentlich fast egal, gegen wen Bochum spielt, der Bayern-Fluch existiert so lange, bis wir davon überzeugt werden,
dass er nicht mehr existiert,
dass er nicht mehr da ist. Und ich glaube einfach, dass es ihn gibt. Ich bin mir ganz sicher, dass er da ist und dass er bei Bochum greifen wird. Und da ist natürlich gerade so eine Mannschaft wie Stuttgart fast schon ideal, um da wieder voll reinzurauschen.
Siehst du?
Und eben das Tor aus 10 Zentimeter Entfernung nicht zu treffen. Aber der Gegner haut ihn dann von irgendwo rein oder abgefälscht oder irgendwas. Ist ja auch völlig egal. Gehen wir so weit, dass Bochum verliert? Puh, das weiß ich noch nicht. Ein Unentschieden ist es auf alle Fälle. Aber ich glaube, ich würde sogar absolut sagen, dass Bochum das verliert.
Doch, ne? Ich sag, dass Stuttgart es nicht gewinnt. Okay, also vielleicht treffen wir uns. Nein, wir treffen uns nicht. Wir können uns gar nicht mehr treffen. Okay. Sonntag 17.30 Uhr, das schaut für mich nach einem Spiel aus, das von dir zusammengefasst werden könnte, nämlich Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Hier gleich die Quoten vorweg. 1,6 wäre ein Heimsieg wert für Dortmund, 4,2 ein Unentschieden, 5,25 möglicherweise ein Auswärtssieg. Und das ist auch berechtigt, denn wettbewerbsübergreifend, lese ich hier, gewann Borussia Dortmund 15 der letzten 16 Heimspiele gegen Gladbach. Gladbach, letzte Runde, letzter Spieltag, 3-2 zu Hause gegen Augsburg. Okay, das 3-2 ist sehr, sehr spät gefallen für Augsburg. Das war dann in der, so ein bisschen, hat nichts mehr gebracht. Das Schöne ist, es ist ein großes Jubiläum. Zum 100. Mal treffen die beiden aufeinander. Ich sehe hier, was sehe ich hier? Das hängt natürlich davon ab, man weiß es nicht, also ich weiß es zumindest nicht, ob Haaland spielen wird. Die Hoffnung ist sicherlich da. Was man auch nicht vergessen darf, Gladbach hat von 22 Bundesliga-Partien nur 2-0 gespielt. Eine davon war immerhin jenes 1-0 im Herbst gegen Dortmund. Da sehe ich eine also nicht schön herausgespielte, aber nie gefährdete 1 für Dortmund.
Ja, mit dem nie gefährdet bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon, dass sich bei Gladbach jetzt ein bisschen was tut. Gerade auch nachdem der Posten von Maxi Eberl wieder besetzt ist.
Maxi Eberl, stark. Maxi Eberl, so ja, stark.
Weil du hast vorhin den Maxi etabliert in der Sendung.
Ja, natürlich.
Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie finden die Spieler ihn, denn er kommt ja aus dem Verein, die kennen ihn also. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel hineingeheimnissen. Ich glaube nicht, dass es ein ganz leichter Sieg für Dortmund wird. Ich glaube, dass sie sich schwer tun und am Ende mit einem Torunterschied gewinnen. Vielleicht wird es sogar sehr unterhaltsam mit 3-2.
Könnte ich mir vorstellen. So, und das letzte Spiel ist unser Trap Game. Sonntag 19.30 Uhr, Hertha BSC gegen RB Leipzig. Da würde man meinen, okay, Leipzig ist jetzt mit diesem Sieg gegen Köln auf, das würde man nicht meinen, es ist einfach so, steht im Moment auf dem Champions-League-Platz, aber es ist alles ganz, ganz eng und Hertha verliert ein Spiel nach dem anderen. Dann würde man auch noch meinen, dass Leipzig nur 1 von 11 Bundesliga-Duellen gegen Hertha verloren hat, aber dieser Sonntagabend, Markus, you heard it here first. Auch wenn die Wettquoten ganz, ganz klar für Leipzig sprechen, mit 1,57 Auswärtssieg, 6-1 Heimsieg Hertha, 4-1 unentschieden. You heard it here first, die Leipziger gefallen mir zwar immer besser in den letzten Runden unter Tedesco, hätte ich nicht gedacht, aber okay, wenn er eines kann, dann die Abwehr stabilisieren. 5 der 8 Bundesligaspiele unter Tedesco gewonnen. Ah, ganz schwierig und ich habe es dem Robin auch schon gesagt, der gemeint hat, na gut, also in Berlin müssen sie schon gewinnen. Sehe ich nicht, dass sie gewinnen müssen. Und ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig das verliert.
Es ist halt die Frage, ob nur so eine stabile Defensive das Richtige ist, um die Berliner, die jetzt nun wahrlich nicht vor Selbstbewusstsein strotzen, in ernste Probleme zu bringen und eben ja da auch kein Pflänzchen irgendwie aufkommen zu lassen. Ich glaube aber, dass die Leipziger grundsätzlich genug Qualität haben, um eben Berlin da tatsächlich niederzuhalten und auch jegliches möglicherweise real existierendes Aufbäumen zu verhindern. Man darf ja nicht vergessen, Was macht das auch mit den Hertha-Spielern, wenn sie jetzt von ihrem Investor hören, der zuletzt immer irgendwie dann doch ruhig war und alles gut fand, dass er das eigentlich alles für einen Fehler hält und eigentlich alles Kacke ist. Und ja, glaubt man dann oder macht man sich dann Sorgen, dass man denkt, ups, das ist vielleicht auch irgendwann vorbei und irgendwann kommt dann kein Geld mehr rein. Und dann ist das schöne Leben in der Hauptstadt durch. Jetzt musste ich tatsächlich mal lupen, es tut mir leid.
Ja,
okay. Ich glaube, es ist für mich ein relativ klare 1, ein Sieg für Leipzig.
Das ist eine klare 2 dann. Wenn sie in Leipzig spielen würden, dann hätte ich auch eine 1 gesehen. So, das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360 mit dem Anchorman, mit Markus Gaub von Sky.
Und mit dem Hall of Famer Jensen Holber.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Zwei schnelle Anmerkungen noch, bevor wir erfahren, was der Einkommen am Wochenende macht. Und zwar haben wir den Skiteil aufgenommen für die Big Show, bevor Michaela Schifrin in einer Art und Weise beim Kombislalom rausgeflogen ist, wie ich sie noch nie rausfliegen gesehen habe, nämlich einfach spannungslos, ungefähr so, wie wenn ich auf der Skipiste hinfliege und der Krater zwischen meinem skifahrerischen Können und dem Können von Michaela Schifrin ist, er könnte nicht größer sein. Es ist der Grand Canyon, nur doppelt so breit. Kein Selbstvertrauen, es macht keinen Spaß, ihr im Moment zuzuschauen. Man möchte ihr irgendein Goodie-Pack nach Beijing schicken, dass sie das Selbstvertrauen irgendwie wiederkriegt. Der Kilde muss jetzt Wunder wirken als Psychologe, ihr Freund. Also es ist ganz, ganz schlimm anzuschauen. Und es tut mir auch leid, weil ich natürlich ihr größter Fan in Österreich bin, mindestens, wahrscheinlich sogar weltweit. Und das Zweite, wir haben mit Hajo Seppelt, mit Fritz Neumann und mit Johannes Knut auch den Eishockey-Teil aufgenommen, bevor die Kür der Damen über die Bühne gegangen ist. Ging einfach nicht anders und Kamila Valjeva hat mir natürlich auch unfassbar leid getan, weil diese Kür, die war von Anfang an, wie Kathi Witt dann gesagt hat, man hätte sie überhaupt nicht rausschicken dürfen. Also ganz, ganz unschöne Szene, die wir gerne in der Big Show bearbeitet hätten, aber da hat die Zeit nicht mehr gereicht. So, Anchorman, das Wochenende für dich.
Er ist vollgepackt. Also ich darf zunächst die, wie man so schön sagt, XXL-Zusammenfassung vom Mainz gegen Leverkusen am Freitag machen.
So stark.
Habe dann am Samstag, wie wir sagen, dreifach Schicht mit zweiter Liga. Die fängt an mit der Partie, lass mich kurz überlegen, Bremen spielt gegen... Vorhin habe ich es noch gewusst. Ich habe es jetzt tatsächlich gegen Ingolstadt. Dann darf ich Aston Villa in der Premier League kommentieren und habe dann noch die zweite Liga mit Nürnberg-Regensburg in der Zusammenfassung. Und am Sonntag auch zweite Liga mit Rostock gegen Darmstadt.
Ja bitte, da wäre doch die Chance.
Darmstadt gegen Rostock wäre richtig gewesen.
Ja, da wäre doch die Chance, dass du vielleicht danach vorbeikommst. Das wäre doch was.
Es ist nicht ausgeschlossen, eigentlich ist der Sonntag schon sehr verplant, weil ich neue Büromöbel abhole von einem Kollegen, also die natürlich gebraucht sind, aber für einen Kasten Bier kann ich mir die nicht entgehen lassen und entsprechend muss ich mal schauen, wie das zärtlich sich alles ausgeht.
Wir werden es sehen, bitte, und wenn nicht, dann sehen wir es nicht, dann machen wir es halt wieder fernmündlich. Geht eh so gut.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.